NDR Kultur. Das Gespräch.
Heute mit Verena Gontsch. Eva von Redeker ist Philosophin und hat mit ihrem Buch Bleibefreiheit eine Freiheitsphilosophie für den Klimawandel entwickelt. Sie ist auf dem Biobauernhof ihrer Eltern in Schleswig-Holstein aufgewachsen und lebt jetzt in Brandenburg. Ich konnte mit Eva von Redeker am Rande des Utopiekongresses in Lüneburg sprechen. Eva von Redeker, was ist eigentlich gerade mit der Menschheit los? Wir sehen, wir haben ganz viele Probleme mit dem Klimawandel, einen Hitzerekord nach dem anderen, Starkregen, Dürre, Überschwemmungen. Und im Moment hat man das Gefühl, machen wir weiter, als wäre nichts geschehen.
Was ist mit der Menschheit los? Sie macht ihre eigene Erde zu einem immer schwerer bewohnbaren Ort. Ich glaube nicht, dass das jetzt demnächst unbewohnbar würde oder dass wir einfach so eine Art Exodus, wo dann einfach alle Lichter ausgehen, zusteuern. Aber gerade darum ist es so wahnsinnig wichtig, was jetzt passiert und was nicht passiert. Und eine Sache, die man sozusagen sagen könnte, ist, dass wir in einer Art vielleicht Schockstarre stecken über diese Erkenntnis, eine Macht zu haben, von der man in so Märchen nur glaubt, dass Hexen das könnten, ja, Wetter machen. Und jetzt merken wir, es ist sogar eine menschliche Kraft, Klima zu machen. Aber keine Kraft, die wir bewusst je eingesetzt hätten. Das ist eben passiert, während diese ganze Fossilverbrennung stattgefunden hat, zu ganz anderen Zwecken, eben Wohlstandsanstieg und so weiter. Und ich glaube, wir stehen wirklich wie so Kaninchen vor dieser Schlange unserer, wie Marx sagen würde, veräußerten Kräfte. Also eigentlich einer Macht, die wir natürlich auch überhaupt nicht alle zu gleichen Teilen und überwiegend eben nicht mal bewusst in die Welt gesetzt haben. Die Destroy-Mentalität trifft aber vielleicht insofern, als zumindest für die letzten Jahrzehnte gilt, was für die 200 Jahre Industrialisierung davor nicht galt, dass wir zumindest wissen können, was wir tun. Trotzdem ist das ja keine Zerstörung, wo man den Hammer selber in der Hand hat. Also es ist ein Gemetzel, was zeitlich und räumlich ausgelagert ist. Deswegen sind wir gewissermaßen ein Kaninchen vor einer Schlange, die uns aber gar nicht gegenüber ist. Und stehen so da wie, also bei Alice in Wonderland, das Kaninchen mit der Uhr und sagt, ist keine Zeit mehr, keine Zeit mehr, keine Zeit mehr. Aber es ist eigentlich noch schlimmer, nicht nur haben wir keine Zeit und es passiert nicht das Richtige, sondern es geht die ganze Zeit rasant weiter in die falsche Richtung, wenn man jetzt mal auf die Fossil, also auf den CO2-Ausstoß guckt. Ja,
ja, es wirkt ja ein bisschen so, als hätten wir keine Werkzeuge gelernt, als ob das System, ja, in dem wir leben, der Kapitalismus, der uns ja beigebracht hat, dass wir Bedürfnisse entwickeln, die befriedigen, der Wohlstand wächst, wir immer mehr haben, die Wirtschaft
manche,
dadurch zufrieden hat.
Und man dann immer hofft, man selber wird es irgendwann auch tun.
Genau, also das ist ja sozusagen ein System, was wir gelernt haben, aber was ja offenbar bei dieser Art Krise nicht greift.
Nein, was nicht reagieren kann, weil es sozusagen wirklich seinen Kern ändern müsste. Also natürlich kann der Kapitalismus sich an ganz viele Sachen anpassen, aber er kann nicht aufhören, wachsen zu wollen und er kann nicht aufhören, sich an Profit zu orientieren. Also wenn er das kann, also meinetwegen können wir es dann weiter Kapitalismus nennen, wenn das irgendwie beruhigt, aber das ist dann ein anderes System. Und angesichts dessen ist diese Starre nicht einfach eine von überforderten Einzelnen, sondern die Starre eines überforderten Systems.
Kommen wir mal zu der Versprechung, die der Kapitalismus ja auch macht. Mhm. Das ist ja nicht nur, du hast Wohlstand, sondern du hast auch Freiheit.
Ja.
Und das ist ja ein Punkt, wo Sie sagen, diese Art von Freiheit, die wir da qua Kapitalismus gelernt haben, die geht so nicht mehr.
Ja, einerseits. Andererseits glaube ich, dass man dem Kapitalismus ein bisschen zu viel zugesteht, wenn man sagt, dass er, also das Wirtschaftssystem allein dieses Freiheitsversprechen macht. Es gibt ja durchaus, zum Beispiel, wenn wir jetzt den Neoliberalismus in Chile angucken, eine Durchsetzung des Kapitalismus mit ganz autoritären Mitteln, ohne Freiheit, ohne diese Betonung. Wir sind aber gewissermaßen sozialisiert in einer Geschichte und erst recht in einer Geschichtserzählung, in dem für die westlichen Nationalstaaten es eine Art Parallelentwicklung gab von kapitalistischer Wirtschaft, demokratischen Revolutionen und einer liberalen Verrechtlichung, die ganz gut ineinander greift, die aber nicht der Kapitalismus einfach automatisch mit sich bringt, die auch zum Teil gegen Klasseninteressen von sozialen Bewegungen, von plebiszitären Aufständen erkämpft wurde, die manchmal bestimmte Formen von Kompromissen darstellte in diesen Kämpfen. Aber ich würde sozusagen nicht sagen, dass das automatisch ist. Wir sind ja auch gerade an einem geschichtlichen Punkt, wo wir wirklich drohen, diese Freiheit nicht nur durch die schlechter bewohnbare Welt der Klimakatastrophe, sondern durch das Erstarken autoritärer Tendenzen zu verlieren. Und der Kapitalismus bleibt da, also sozusagen noch schlechter. In meiner eigenen Liberalismuskritik gibt es noch gewissermaßen eine düsterere Note, weil ich immer betone, dass das Verständnis der Freiheit in der liberal-kapitalistischen Moderne dem Verständnis von Eigentum nachgeordnet ist. Also frei sind wir, weil wir uns selbst besitzen. Frei sind wir als Souveräne, die verfügen können über uns selbst. Und natürlich, wenn man das kontrastiert mit der radikalen sozusagen Fremdherrschaft in der Versklavung, dann ist das schon mal super, ja. Aber das setzt eine sehr instabile und sehr größenwahnsinnige Fantasie in den Raum, nämlich die, vollkommen schrankenlos agieren zu können. Das verspricht ja auch das moderne Eigentum, dass ich in einem abgegrenzten Rahmen machen kann, was ich will. Und ich meine, bei manchen Sachen
über die Autobahn
ist es
auch okay. Sausen und mich nicht an den Klimawandel halten.
Also. Und das ist nämlich schon genau die Form, wo ich sagen würde, da sehen wir, wie das kippt in etwas Düsteres. Ich würde nicht sagen, dass jede liberale Freiheit auf diese Art autoritär ist. Also, dass man in bestimmten Bereichen einfach entscheiden kann und machen kann, was man will und dass man auch bestimmte Dinge zerstören kann, ist erstmal gar kein Problem, ja. Aber bei Sachen, die andere Leben berühren, ist ja eigentlich ohnehin vorgesehen, dass eine Grenze einkehrt. Und wir haben jetzt mit dem Klimawandel eine Dynamik, die, wenn man sie sich sozusagen vor Augen führt, klar macht, dass ganz viel des Handelns, von dem wir bisher dachten, es betrifft nur uns selbst, also wenn man schneller fährt, muss man halt mehr Benzin bezahlen, ganz viele andere Menschen auch betrifft. Es betrifft die, die an den Feinstaublungen sterben, und es betrifft noch Menschen in Hunderten von Jahren, die sozusagen die Erwärmung erfahren durch diese verbrannten Ressourcen. Das ist eine völlig neue Welt. Das ist eine Welt, für die dieser Freiheitsbegriff überhaupt nicht gemacht war. Und deswegen wäre meine Diagnose, dass der im Moment nicht nur irgendwie zu kritisieren ist, sondern dass der wirklich ohnehin schon dabei ist, auseinanderzubrechen. Und das, was Sie jetzt betont, also schon aufwarfen, dieser Effekt zu sagen, egal, kostet es, was es wolle, das ist hier mein Anrecht, das ist schon nicht mehr die liberale Freiheit, das ist gewissermaßen ihr einer Bruchteil, die bloße Besitzanmaßung, aber ohne Begrenzung. Wenn das Gefühl hat, das wird so kompliziert, wenn man da auf alles achtet. Und irgendwas daran stimmt ja auch. Es wird wirklich ganz schön kompliziert.
Man muss sich mit ganz vielen Dingen auseinandersetzen. Da haben viele keine Lust
noch,
zu.
Ja, dass man dann lieber sagt, gut, dann alles mit einem Handstreich sozusagen. Ich halt fest an dem.
Nach mir die Sintflut.
Was,
ne? Ist ja was sehr Biblisches.
Was vorher schon mein gutes Recht war. Und man, also ganz, also niemand ist natürlich so wahnwitzig zu sagen, in jeder Hinsicht kann ich alles machen, was ich will, aber zumindest in den Arenen, wo historisch eben auch durch Herrschaftsverhältnisse, große Ungleichheit, eingefahrene, eingeübte Ansprüche bestehen, da hält man dran fest, egal was man jetzt dazu lernt. Und ich will gar nicht sagen, dass man nicht Freiheitsverluste beklagen können soll, aber dass wir im Moment eine Freiheitssemantik haben, in der der Verlust der geteilten Lebensgrundlagen, die Bewohnbarkeit der Welt, uns nicht als dramatischer Freiheitsverlust die ganze Zeit anspringt gewissermaßen. Das ist ein Problem. Und das liegt meiner Meinung nach mit daran, dass wir mit einem Freiheitsbegriff operieren, der für eine andere Welt gedacht.
Und wie passt die Renaissance der autoritären Demokratien oder überhaupt autoritären Staaten dazu? Also, dass ich vielleicht da auch sage, ich habe auch keine Lust mehr auf diesen ständigen Diskurs, ich habe keine Lust mehr auf die Debatte, ich habe keine Lust mehr auf die Liberalisierung der Minderheiten. Es reicht, es war anstrengend, jetzt soll was anderes kommen.
Ja, und ich würde auch sagen, dass man sehr deutlich erkennt, dass das Charakteristikum des neuen Autoritarismus oder eben zum Teil würde ich auch sagen neuen Faschismus, diese Form der Eigentumsanmaßung oft auch individueller Natur ist. Also wir haben gar nicht so sehr das Kollektive, das in einem Führer aufgeht, sondern wir haben eher den Anspruch, individuell bestimmte Rücksichten nicht mehr nehmen zu müssen. Und auch manchmal eine große Bereitschaft, dann selber vor die Hunde zu gehen. Also zu sagen, ich will keinen Sozialstaat, ich will kein Gesundheitssystem, aber Hauptsache, man weiß sozusagen, was man hat. Und diese...
Ist ja was sehr Amerikanisches eigentlich.
Ja,
ne?
Aber auch, also ich meine, der drastischste Vertreter ist natürlich im Moment Milei in Argentinien. Also der wirklich mit dieser Motorsäge immer hantiert als gewissermaßen Symbol seiner Regierungspolitik. Alle Regulierungen, alle Staatlichkeit, alles Gemeinschaftliche zu zerstören. Wieder dieses Zerstörungsrecht im Kern des Eigentumsanspruchs so. Wenn ich es zersägen kann, war es wohl meins. Und eine Gesellschaft zu bauen, in der nur sozusagen wildwütige Individuen unterwegs sind. Und diesen Regress auf den Eigentumsanspruch und die Maßlosigkeit des Eigentums, die zeichnet ganz unterschiedliche autoritäre Bewegungen der Gegenwart aus. Und das ist meiner Meinung nach auch ein Erkennungsmerkmal. Und vielleicht kann man den Übergang von Autoritarismus zu Faschismus so beschreiben, dass man sagt, autoritäre Bewegungen versprechen oft die Stabilisierung von solchen Eigentumslogiken oder von dem, was ich dann Phantombesitz nenne, also von dem Anspruch, da irgendwie noch verfügen zu dürfen, obwohl einem eigentlich rechtlich nichts mehr zugesichert ist. Während also autoritäre Politik sagt, wir schützen den Autofahrer, wir machen Schluss mit Gendersprache, wir bauen eine Mauer an der Grenze, das sind sozusagen alles Infrastrukturen des Phantombesitz. Während der Faschismus dann wirklich in diesen Arenen auch zur Liquidierung freigibt. Wir haben jetzt ja gerade diese Aufstände in England, die weißen nationalistischen Aufstände, wo wirklich Leute versucht haben, muslimische Einrichtungen anzuzünden. Ja, also wo wirklich so gesagt wird, hier wird jetzt, also so steht es auch auf den Autos in Brandenburg, ja, hier wird jetzt gejagt, hat Höcke ja auch gesagt. Das ist der neue Faschismus und der findet genau in diesen Arenen der maßlosen Besitzansprüche statt.
Und warum tun Menschen dann sowas, wenn es ihnen auch selber schadet, wie Sie sagen? Also wenn ich sozusagen eine Partei wähle, die dazu führt, dass ich staatliche Gelder nicht mehr bekomme, warum mache ich das? Was ist das für eine Logik? Ist das eine Befriedigung oder?
Ja, also ich glaube, man muss sich klar machen, dass darin eine große Befriedigung steckt. Marcuse würde sagen, eine regressive Entsublimierung. Also man kann eine bestimmte Hemmung oder eine vermeintliche Hemmung fallen lassen und diese Art von …
Die Sau rauslassen.
Ja, und wenn man wirklich keine Hoffnung mehr hat auf Zukunft, auf Fortschritt, auf Besserung, wenn man auch ein Stück weit in gespaltenen Selbstverhältnissen, Selbsthass, Unsicherheit unterwegs ist, dann ist das eben nicht nichts. Also die Sau rauslassen ist ja, macht ja, also immerhin
macht Spaß.
Macht Bock, ja. Also irgendwas ist dann, da ist ein gewisses Glücksversprechen drin. Und wenn linke Politik es nicht mehr schafft, ein viel weitreichenderes und tiefgreifenderes Glücksversprechen zu stabilisieren, dann sind das eben wirklich düstere Zeiten, in denen es schwer ist, diesem Faschismus was entgegenzusetzen.
Wie sehen Sie das? Nach den neuesten Umfragen, ein Jahr auch vor der Ampelwahl, vor dem Superwahljahr, sagen die meisten Menschen und auch viele junge Menschen, Migration ist für mich ein entscheidendes Thema.
Ja.
Also man springt jetzt praktisch auf ein Thema auf, nach diesen doch sehr belastenden Themen, Corona, Klimawandel, Ukraine, Nahost, also wo man immer eine Position auch haben musste. Jetzt ist es Migration. Ist das plump gesprochen die Sündenbock-Mentalität oder wie lässt sich das erklären?
Ja, jetzt sind eben die anderen die Belastung, ne? Also ich finde das leider überhaupt nicht überraschend. Ich finde es natürlich trotzdem hochgradig bestürzend. Und mir scheint, dass darin einerseits so eine Art Ausgleichskraftbeweis gefordert wird, also von einem Staat, dem man bestimmte Formen des Gestaltens gar nicht mehr zutraut, will man jetzt einfach mal eine potente Geste sehen. Also die soll jetzt mal dicht gemacht werden, wenigstens die Grenzen. Das ist oft so, also das haben auch viele politische TheoretikerInnen schon betont, also der Mao sagt es auch, das kommt ursprünglich von Wendy Brown, die Idee, dass eigentlich da Mauern und Grenzen gebaut werden, wo die Souveränität bereits schwindet. Also wo ein Staat eigentlich genau faktisch gar nichts mehr tun kann, um in dieser Art sich abzuschließen und dann aber umso mehr Gesten,
der
also,
Schutz,
das, was
der Staat,
ich eben Stärkung oder Schutz von autoritären Schutz von Phantombesitz nannte, gemacht werden. Und das ist natürlich ein Selbstläufer. Je mehr man sagt, oh ja, das ist wirklich ein Problem, je mehr auch die Regierungsparteien, die Moderaten das mitmachen, desto mehr versteifen sich Leute drauf. Und ich meine, Rassismus ist etwas, was sehr tief in den Gesellschaften verankert ist. Und die eigentliche Frage ist gar nicht, warum sind die Leute jetzt alle so rassistisch? Viele waren das vorher, aber warum ist das zum entscheidenden Thema geworden? Ja, also warum ist auch ein Unterschied, den Hannah Arendt für den Antisemitismus macht, dass sie sagt, schon länger im 19. Jahrhundert gab es ganz weit verbreitet Antisemitismus als soziales Vorurteil. Aber dass es zum politischen Angelpunkt wurde für eine ganze faschistische Bewegung, das war sozusagen eine Wasserscheide und ein grundstürzender Moment. Und das, also ich würde sagen, ein Stück weit erleben wir sowas im Moment auch, dass es gibt ein viel breiter gefächertes, zum Teil auch gegenstrebiges Feld derer, die als Sündenböcke oder als Verfügungsmasse bezeichnet werden. Also wir haben natürlich primär im Moment in Deutschland einen antimuslimischen Rassismus, der wirklich in dieser Intensität noch nicht da war und der, ich würde sagen, wieder so einer Eigentumslogik folgt von, man will als kontrollieren, als könne man sozusagen in seiner Straße entscheiden als weiße Person, wer darf da sein und wer nicht. Also diese Frage, mit wem teile ich die Welt, die man nach Arendt eigentlich nie entscheiden darf, doch entscheiden und sagen, ich herrsche hier, ich sag hier, wer da sein soll oder nicht, ich sortiere das wie so ein Playmobil-Spielfeld und such mir eine Gruppe, an der ich das durchexerziere. Die sollen weg. So, und daran sehe ich dann wieder meine Handlungsfähigkeit, daran sehe ich, dass das noch mein Land ist. Während es natürlich faktisch kein Meter mehr, was auch immer das heißt, mein Land wird. Also wir haben dadurch nicht mehr demokratische Mitbestimmung, es gehört einem auch nicht mehr. Boden, sowieso werden die Ressourcen nicht gerechter verteilt, die Überlebensbedingungen werden nicht besser. Aber es ist eben, wie wir vorhin schon hatten, dieser gewisse Lustgewinn der Häme, dass es anderen noch schlechter geht, dass man eine Stärke darin erfährt, selber schaden zu können und dass man
ja auch die Möglichkeit hat, vielleicht kommen wir dazu nochmal, also Sie haben über den erschöpften Staat gesprochen, der Staat, der eigentlich dem Problem nur noch hinterher rennt, jedenfalls empfinden das viele so und unsere Art des Diskurses und der Debatte scheint ja auch und der Entscheidung scheint ja auch nicht mehr zu dieser rasanten Zeit zu passen. Und dann kommt natürlich auch die Möglichkeit, dass jeder seinen Senf dazugeben kann über die sozialen Medien, also eigentlich sehr demokratisch, ist ja auch gut. Aber jeder kann ja auch schimpfen, eine Debatte anheizen. Die Historikerin Münkler hat das mal verglichen mit der Lutherzeit, wo jeder plötzlich einfach losgeblöckt hat, also im Mittelalter, nicht? Also so eine Form, wo jeder, was ihm auf der Seele liegt, einfach losbölkt.
Ja, also ich finde, tappe mich auch immer bei vielen frühmodernen Vergleichen im Moment, aber ist eben auch nicht jeder, sondern jeder, der zumindest irgendwo ein Flugblatt aufhängen konnte oder sogar dann eine Druckerpresse hat. Und auch heutzutage ist das Problem ja nicht, dass jede und jeder seinen Senf dazugeben kann. Ich glaube, wir hätten viel weniger Probleme, wenn das wirklich so wäre, sondern was wir haben, ist eine durch zwei Mechanismen ganz stark verzerrte oder gar vergiftete mediale Realität, in der erstens bestimmte Konzerninteressen die Inhalte steuern können durch Algorithmen, die besonders polarisierende Sachen nach oben bringen. Und diese sozusagen Klickzählmentalität, die ist ja inzwischen nicht mehr nur in den sozialen Medien maßgeblich, sondern reicht weit in die seriösen Medien hinein. Das ist das eine, dass eben nicht einfach jede Stimme steht neben jeder anderen, sondern die Stimme, von der man hofft, dass sie am meisten Geschrei hervorruft, die wird nach oben gepusht. Oder wenn, also im Extremfall Twitter, wenn es sozusagen dem Ober-Agitator selber gehört, sozusagen seine eigene Elon Musks Stimme nach oben gepusht. So, das ist das eine. Und das andere sind dadurch sich sozusagen selbst belohnenden Aggressionen, also diese unregulierte und ganz schnelltaktige Öffentlichkeit hat den Effekt, dass das rücksichtsloseste Manöver am besten funktioniert, also man damit am meisten Effekt hat. Und das wäre ja in jedem Gremium, wo sie zum Beispiel über lange Zeit hinweg mit denselben Leuten zusammenarbeiten müssen, wäre derjenige, der einfach in der ersten Runde einmal irgendwem mit Vergewaltigung droht oder auch nur sagst, du hoffnungsloser Schwurbelidiot, der wäre ja jemand, dem man danach erstmal nicht mehr über den Weg traut und der seine eigene Handlungsmacht verringert hat durch dieses Manöver. In den sozialen Medien ist es im Moment so, dass sie dadurch eigentlich am meisten aufmerksam, aber es ist so, wie man guckt dahin, wo es sozusagen knallt, ja, wo wie genau. Bei so einem Autounfall oder wo es Blut spritzt. Das ist genau das, wo gerade Aufmerksamkeit oder wo Aufmerksamkeit generiert wird, eben mit genau den blödesten oder bosartigsten Invektiven. Und dann unter einem völlig absurd missverstandenen, ich würde auch wieder sagen, eigentumsförmigen Begriff von Meinungsfreiheit, der sozusagen einfach nur sagt, oh, wenn es anderen wehtut, dann war es wohl wirklich meine Meinung, weil das kann ja, können die mir dann ja nicht eingeredet haben, ja, sozusagen. Der eigentliche Impuls zur Kommunikation, dass man ja auch selber lernen könnte, gar nicht mehr Teil der Praxis ist, sondern es nur darum geht zu gucken, wie weit ich meine Meinung, meine Marke pushen kann. All this to say, da zerbrechen dann Diskurse und das macht Demokratien gruselig.
Zum Schluss, wie kommen wir da wieder raus? Beziehungsweise wagen Sie mal einen Blick in die Zukunft. Sind das einfach politische Wellen, die wir jetzt ausstehen müssen? Salman Rushdie hat gesagt, manche Dinge muss man einfach mit Geschichten überleben. Mhm. Man muss einfach im Hintergrund weiter an Visionen und Utopien stricken. Oder sehen Sie Ansätze, wie man zumindest für Deutschland das ändern könnte?
Also tatsächlich finde ich es hoffnungsvoll, dass wir so viel wissen über die Probleme. Also das, was uns erdrückt, ist ja auch das, was uns zumindest in die Lage versetzt, über Lösungen nachzudenken. Dann glaube ich, dass also ein Problem des Nationalstaats, was auch zurückgeht auf diese ganze Frage der Fixierung auf die Migration, ist, dass er für viele der Probleme, die wir haben, nicht die angemessene Lösungsebene ist. Also wir brauchen für bestimmte Probleme, eben zum Beispiel den Klimawandel, auch globale Ungleichheit, kapitalistische Zwänge, bräuchten wir transnationale Kooperationszusammenhänge, neue Gremien internationalen Rechts oder Stärkung derer, die es gibt, die dem Nationalstaat überbieten. Wir brauchen aber auch dafür, dass Handlungsfähigkeit und auch sozusagen Konsequenz des eigenen Worts und der eigenen Meinung erfahren werden, viel lokalere Strukturen. Und das ist also kein Ding der Unmöglichkeit. Das könnte eine sozusagen Evolution der demokratischen Revolution, die wir schon hatten, darstellen. Aber ich glaube, wenn man Probleme nur auf der nationalen Ebene lösen will, dann löst man sie ideologisch oder eben nicht. Das Gute ist ja aber, dass man oft nur einen kleinen Zwischenraum oder einen gelingenden Beispielimpuls braucht, damit etwas angestoßen wird. Und in der Hinsicht halte ich natürlich den Nationalstaat auch nicht für bedeutungslos. Also wenn Deutschland ernsthaft glaubt, dass es eine gewisse zumindest Einsicht geben wird in den Fossilausstieg, dann könnte man sich als Nation ja so verstehen, dass man sagt, wir werden die gewesen sein, die da vorangegangen sind. Anstatt jetzt so hämisch rumzumanövrieren und zu sagen, ja, aber wenn China nicht, dann was macht, ist das der Unterschied, wenn wir machen? Stattdessen zu sagen, wir waren die, die das gemacht haben, als es noch nicht klar war, ob es klappt. Wir hatten dadurch einen großen Innovationsvorsprung. Da wäre viel möglich und das wäre dann hoffnungsstiftend.
Eva von Redekers Buch Bleibefreiheit ist bei S. Fischer erschienen.
NDR Kultur.